Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Schweizer Autor Catalin Dorian Florescu, geboren 1967 in Rumänien, hat sich einen Namen gemacht mit den Romanen Wunderzeit, Der kurze Weg nach Hause, Der blinde Masseur und Zaira. Diesen Frühling nun legt er einen neuen Roman vor. Jakob beschließt zu leben. Felix Schneider stellt Ihnen diesen Roman im Gespräch mit dem Autor Catalin Dorian Florescu vor. Es ist ein Roman über entschlossene Menschen, die ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen und mutig ihr Glück suchen.
Diese Glückssucher kommen aus vielen Teilen Europas, aus Lothringen, Elsass, Hessen, Schwaben, und sie gründen neue Dörfer im Banat, das ist in Rumäniens Westen. Die Hauptstadt ist Temeswar, dieser Gegend, wo Catalin Dorian Florescu geboren wurde. Und ich heiße ihn herzlich willkommen, Catalin Dorian Florescu.
Danke für die Einladung.
Ich möchte Ihren Roman vorstellen als einen Entwicklungsroman, als eine Familiengeschichte und als einen historischen Roman.
Da haben wir ja was vor uns.
Ja, aber wir haben eine feste Figur, nämlich diesen Jakob Obertin, der uns sein Leben erzählt, von der Geburt an bis in sein Erwachsenenleben. Das ist wesentlich der Teil Entwicklungsroman. Er erzählt uns aber auch das Leben seiner Eltern, zum Beispiel seines Vaters, der ins Dorf gekommen ist, um sich eine Frau zu krallen. Er erzählt, wie seine Vorfahren gelebt haben und wie sie ins Banat kamen. Das heißt, die Erzählung greift ganz weit zurück, bis in den 30-jährigen Krieg, bis zur Zeit Maria Theresias, die die Schwaben, sogenannten Schwaben, Deutschen ins Banat geholt hat. Und er erzählt eben dieses Schicksal der Banater Schwaben auch in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, das Wüten der Nazis, die Deportationen der Kommunisten. Versetzen wir uns doch zu Beginn mal in dieses Dorf. Triebswetter, gelegen an einem kleinen Flüsschen namens Maros, nicht weit ist die ungarische Grenze, auf der anderen Seite sind die Karpaten gerade noch so sichtbar, Temeswar, ihr Geburtsort, ist nicht weit und die Bedingungen sind hart. Die Menschen müssen kämpfen mit Armut, mit Hunger, mit Überschwemmungen, mit Cholera, mit Frost, mit Erdbeben. Und da lebt nun dieser Jakob Obertin, der uns seine Geschichte erzählt. Catalin Dorian Florescu, erzählen Sie uns bitte etwas über seinen Charakter, wer ist das?
Ja, er war der Anlass des Schreibens dieses Romans, der einzige. Dieser Jakob mit C, Buchstaben machen hier den Unterschied. Ich spiele hier mit unterschiedlichen Buchstaben. Der Vater ist Jakob mit K. Jakob mit C ist ein liebenswürdiger Mensch. Obwohl er ausgesetzt wird, obwohl er von seinem eigenen Vater, Jakob mit K, verraten wird, zweimal verraten und ausgesetzt wird. Das erste Mal der russischen Armee ausgeliefert wird, weil der Vater ihn nicht brauchen kann, weil er schwächlich und krank ist, und die russische Armee, die Rote, zieht nach Berlin 1945 und nimmt ihn mit, um ihn zu deportieren, bleibt er bis zum Schluss menschlich und liebesfähig, und er nimmt sogar diesen Vater auf sich, ganz am Schluss. Er nimmt alles auf sich, er ist nicht tot zu kriegen, in einer Zeit, wo man einfach dahin starb. Das war der Anfang des letzten Jahrhunderts, das war der Zweite Weltkrieg, das war dann der Kommunismus, die Deportationen. Dieser Jakob mit C macht eine ganze Odyssee durch und eine ganze Entwicklung. Er ist schwächlich und krank.
Ja, das ist ganz wichtig am Anfang. Ist er das?
Aber nur am Anfang? Er ist ein Frühchen. Er kommt zu früh auf die Welt. Also dieses prekäre Leben ist ihm mitgegeben. Und es gibt ja die Zigeunerin Ramina, die ihn immer wieder vor den vielen Krankheiten heilt, die er hat. Die Zigeunerin, die spielt ja eine Rolle, ja, eine ganz wichtige Rolle. Sie ist seine beste Zuflucht sozusagen. Und er wird nach und nach in diesem Roman ein Mann, ein kräftiger Mann. Dadurch, dass er aus so vielen Fallen flüchten kann, dass er sich retten kann, dass er seine Haut retten kann, alleine, aber auch mit Unterstützung. Denn das darf man nicht vergessen. Zwar sind alle Protagonisten des Romans vor Jakob, sein Vater und die Gründungsväter aus Lothringen, sind alle machthungrig und haben Blut an den Händen. Es ist aber auch ein Roman der Unterstützung, der Hilfe. Dieser Jakob kriegt auch Hilfe. Er kriegt Verbündete mit auf seinem Weg. Da sind Leute, die ihn unterstützen, nicht nur Ramina. Und auf diesem seinem Lebensweg, nachdem der Vater ihn verraten hat, bis er zurück ins Dorf kommt 1951 und dann vor den Kommunisten dasteht, die inzwischen die Macht im Land übernommen haben, reift er heran zu einem kräftigen, starken Mann, da aber eben diese Liebesfähigkeit nicht verloren hat.
Es ist sehr subtil gezeichnet. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Stelle, wo, ja, wie ein Zeichen des Erwachsenwerdens, er zum ersten Mal beginnt, über die Zukunft nachzudenken. Als Schritt von der Kindheit ins Erwachsenenleben, mir klar zu werden, ich muss mit meinem Leben etwas machen.
Es gibt sogar eine Stelle im Deportationszug, wo er sagt, damit ist mir jetzt eine Zukunft gegeben. Er wird ja aus der Kindheit herausgerissen.
Genau.
Als die Russen alle Leute zwischen 18 und 45 auf Lastwagen laden und in die Züge zusammenfächen. Und dann ist es der Augenblick seines Lebens, wo er wirklich ganz alleine ist, auf sich selbst gestellt, ohne Großvater, ohne Katica, das Serbenmädchen, das ihn liebt, ohne Ramina. Und er schaut in eine sehr düstere Zukunft hinein. Da beginnt sozusagen sein Heranreifen. Und dann geht es weiter dort, wo er bei den Popen, bei dem orthodoxen Popen lebt und Knochen herumschleppt, nachdem er aus dem Zug herausspringen konnte.
Also dem Zug, der ihn deportieren sollte,
er fliehen
unter dramatischen Umständen.
Genau. Und dort merkt er auch irgendwie, die Zeit wird plötzlich wichtig. Er merkt ja, jetzt will er zurück nach Hause. Das jetzt will er seinen Hof, jetzt will er ja seine Erbschaft in Anspruch nehmen.
Da gibt es eine ganz interessante Stelle, wo er sagt, erst jetzt entfernt, getrennt von meinem Dorf, wird mir die Erde meines Dorfes wichtig.
Ja.
Das ist sozusagen ein Emigrationsphänomen, obwohl er nicht in der Emigration ist, freiwillig. Aber
ein Stück weit ist er ja im Exil.
Im Exil, das ist das richtige Wort.
Und er kann gar nicht so richtig zurückkehren, er weiß nicht, was mit ihm geschehen wird. Da sind die Kommunisten, da ist sein Vater,
böser,
machthungriger Vater.
Ja. Was mich interessiert hat, ist, dass dieses Phänomen von an der Erde hängen, dass das eigentlich kommt, wenn man getrennt ist von der Erde.
Das Wasser wird wichtig für den Fisch, wenn er außerhalb des Wassers ist. Und das ist dieses sich bewusst werden dessen, was man ist und was man hat, wo man hingehört, die Sehnsucht danach, nach diesem Ort, auch die Überhöhung dieses Ortes, das ist ganz wichtig. Und dass er ja ein Kind seiner Zeit ist, ich meine, der Roman spielt in der Mitte des letzten Jahrhunderts in einer archaischen, bäuerlichen Welt. Das zeigt sich auch dadurch, dass er sich nach dem Hof sehnt, nach dem Dorf sehnt. Wir reden hier von ganz anderen Phänomenen, als wir sie heute kennen. Obwohl wir uns heute auch noch sehnen nach der Straße unserer Kindheit, manchmal nach dem Haus der Großeltern, ja, wo die Welt scheinbar noch heil war.
Und dieser am Anfang zumindest nun schwächliche, eher geistig, intellektuell begabte Junge, das ist das Kind eines energischen, manchmal sogar brutalen und gewalttätigen Vaters. Der Mann kommt ins Dorf, weil er in der Zeitung von einer Frau gelesen hat, kommt ins Dorf und sagt, die Frau will ich heiraten.
Ja, und der Roman fängt auch so mit einem Donnerschlag an, mit dem Satz, in jedem Sturm steckt ein Teufel. Es gibt ja die Macht der ersten Sätze. Ich suche auch immer so mächtige erste Sätze, die einen packen, weil es in Rumänien den Aberglauben gibt, dass der Teufel sich im Sturm vor Gott versteckt, vor den Augen Gottes, der ihn natürlich auch dort findet. Dieser Mann kommt aus dem Sturm heraus wie der Teufel und kommt ins Dorf und will diese Elsa Aubertin, die in Amerika reich geworden war, die nach Amerika emigriert war am Anfang des letzten Jahrhunderts, wie Tausende und Abertausende Europäer, und die dann zurückgekommen war, über die die Zeitungen schrieben, und er kommt, um sie sich zu nehmen, in jeder Hinsicht zu nehmen, ein Mann ohne Identität, denn er hat ja keinen Familienname. Er heißt Jakob und er wird immer darauf beharren, dass er ein Jakob ohne Nachname ist.
Er hat einen Charakter, der ganz schnell wechselt. Also manchmal ist er ganz nett und plötzlich ist er ganz aggressiv. Wieso ist er eigentlich einerseits abstoßend und andererseits aber auch bewundernswert? So habe ich es empfunden beim Lesen.
Ach, wenn ich das nur wüsste. Ich modelliere meine Charaktere so, wie ich es in dem Augenblick für richtig finde. Und mir scheint eine Figur, die gebrochen ist, die auch anziehende, charmante Seiten hat, ja, wie viele Machtmenschen auch charmante Seiten haben, denn sie benutzen diesen Charme auch, um Macht anzuhäufen, um zu gefallen und Sympathie zu gewinnen bei den anderen, ja. Stellen Sie sich vor, ich hätte einen ekelhaften Kerl da dargestellt, das wäre zu eindimensional. Also ganz mir war richtig. Es wichtig, dass dieser Vater Jakob mit K, der ja auch ein Kind seiner Zeit ist, man kann ihm auch nicht wirklich alles übel nehmen, einiges ja, dass er den Sohn, wie gesagt, ausliefert.
Zweimal dass er so, verrät. Ja,
genau. Ja. Aber manches zeigt auch, dass er ein Kind seiner Zeit ist, wie auch die Vorfahren, die anderen bis nach Lothringen 1635 sind Kinder ihrer Zeit. Sie wollen bestehen, sie wollen ein würdevolles Leben führen, nach dem Gusto, nach dem Geschmack der Zeit. Und das bedeutete Besitztum haben, Hof haben, Frau haben, Nachkommen haben.
Ja, und das ist, glaube ich, das Beeindruckende, jedenfalls das, was mich beeindruckt hat und mich für ihn auch eingenommen hat. er macht aus den schlimmsten Verhältnissen noch das Beste. Er hat eine Energie. Also ja. Er ist manchmal brutal, er vergewaltigt die Leute, ja. Er kauft die Leute, er erpresst die Leute, da kennt er gar nichts. Ja. Ne? Aber er geht auch mit diesen Verhältnissen auch um und er hat eine, selbst als alter Mann hat er noch diese Energie. Das ist, hat fast was Rührendes. Ist, eigentlich könnte man sagen, ein Opportunist, der tritt noch in die Kommunistische Partei ein.
Ja.
Aber es ist doch auch immer noch die Suche nach Würde.
Ja, und sind wir nicht alle eigentlich so gebrochene Gestalten? Stehen wir nicht alle doch vor der Frage, wie führen wir unser Leben in Würde und wie fördern wir auch andere dazu, dass sie ihr Leben in Würde führen? Wie schauen wir auch zu anderen oder auf andere Menschen um uns herum? Dieser Jakob ist nur ein Beispiel für eine Ära, wo Zivilisation und Gewalt sich bedingen, wo einmal die Zivilisation gewinnt und kurze Zeit später herrscht wieder Gewalt und die Dörfer werden zerstört und dann versucht man wieder einen Hof zu gründen, wieder ein Dorf zu gründen, was Übermenschliches leistet, um zu überleben. Und das verfolgen wir heute auch in der Welt, was in Nordafrika passiert. Es gibt lauter Jakobs mit K, aber es gibt auch lauter Jakobs mit C. Nämlich der Sohn. Daraus besteht die Welt, aus diesem ständigen sich Bedingen und Abwechseln der verschiedenen Jakobs mit den verschiedenen Buchstaben.
Jakob mit C der Sohn, Jakob mit K der Vater, die Mutter ist erwähnt worden und nun haben Sie aber auch noch diese Ramina erwähnt und da bitte ich Sie dann auch einen Ausschnitt aus Ihrem Roman zu lesen. Aber Sie müssen uns vielleicht vorher noch einführen, ja. Diese Ramina ist eine ganz wunderbare Figur, die hat mir wirklich gut gefallen.
Ramina ist so eine Zigeunermatrone, eine dicke Frau, die neben dem Dorf wohnt mit ihrem Sohn und sie ist eine der Verbündeten des Jungen und sie erzählt ihm die vielen wundersamen Geburten, die er hatte. Sie rettet ihn selig sozusagen, sie zeigt ihm etwas Positives über sein Leben. Er sei nicht auf einem Misthaufen geboren, wie es im Dorf erzählt wird, sondern eben anders. Und das ist die Stelle, die ich lesen möchte.
Und es geht ihr nicht gut, den Zigeunern geht es grundsätzlich schlecht in diesem Roman. Sie sind das Opfer von schweren Verfolgungen und Misshandlungen. Ja. Und es gibt eine großartige Szene, wo sie in Würde abgeholt wird.
Ja.
Sie bewahrt ihre Würde bis zuletzt ins Schlimmste hinein.
Ja, die Zigeuner wurden deportiert, die Juden auch. Die Geschichte der Deportation der Zigeuner ist weniger bekannt. Und diese Ramina wird, weil sie so dick ist, man kann sie kaum tragen. Und eine Menge Soldaten trägt sie durch die Luft auf ihrem Sofa und reißt eine Mauer ein, damit man sie herausträgt und auf den Lastwagen stellt, wo sie dann den Leuten zuruft, wir sehen uns im Himmel, Leute. Ich komme bestimmt dorthin. Was ich jetzt aber lese, ist die Begegnung Raminas mit dem jungen Jakob und wie sie ihm erzählt, wie er geboren wurde.
Bitte sehr. Also Catalin Dorian Florescu liest hier in Reflexe aus seinem neuen Roman Jakob beschließt zu lieben.
Die zweite Version meiner Geburt war die Raminas. Der Bulibascha hatte sie auf dem Zigeunerhügel zurückgelassen, obwohl sie über ein Jahrzehnt seine Krankheiten auskuriert, seine Säfte in Bewegung gehalten und ihn mit Kräutern ernährt hatte, deren magische Wirkung nur sie alleine kannte. Wenn ich gewusst hätte, dass er mit einer anderen durchbrennt, hätte ich ihn vergiftet, pflegte sie zu sagen. Für alles hatte sie gesorgt, nur nicht für die Stilllegung seiner Lust nach jungen Frauen. Mit so einer war er eines Morgens in seinen Zigeunerwagen gestiegen und auf der Straße nach Temeschwar verschwunden. Du bist nicht auf einem Misthaufen geboren, Jakob. Deine Geburt war wundersamer, als du denkst, sagte sie immer, wenn ich ihr wöchentlich das Huhn und Brot, Rüben, Kohl, Eier, Tomaten, Kartoffeln, Mehl vorbeibrachte. Ich hatte die ersten Jahre meines Lebens damit verbracht, von vielen Krankheiten zu genesen. Jedes Mal hatte Mutter Ramina, der sie nun eben Gott am meisten vertraute, an mein Krankenbett geholt. Ich wurde für Ramina zu einer Art Lebensversicherung und die Anzahl der Lebensmittel wuchs proportional zu ihrem Heilerfolg. Für das Kurieren einer Lungenentzündung wurden ihr Zenaya zugesprochen und für das eines chronischen Durchfalls eine Schnapsflasche, monatlich und bis zu meiner Volljährigkeit. Ich habe sie alle gesund gekriegt, pflegte sie zu sagen. Nur für den jungen Georg konnte ich nichts tun, als er sich beide Augen herausgeschossen hat. Aber er hat auf mich als Blinder glücklicher gewirkt als vorher. Überhaupt scheint mir unser Dorf ein guter Ort für Selbstmörder und Pechvögel zu sein. Am Tag, als der Krieg bei uns verspätet losging, packte ich wieder einmal den Sack für sie voll und machte mich auf zum Zigeunerhügel. Weil das Radio des Pfarrers kaputt war, dauerte der Frieden bei uns fast einen halben Tag länger. Einen halben Tag, an dem niemand starb und in Europa Ruhe herrschte. Der trockene Sommer neigte sich dem Ende zu. Der Feldwächter bereitete sich auf die Sturmsaison vor. Die Tür zum zweiten Zimmer, die Ramina stets unter Verschluss hielt, stand offen. Neugierig geworden, näherte ich mich und wollte auf die Türschwelle treten, als ich mir ihr massiger Körper in den Weg stellte. Der Körper, der mir oft wie ein weiches Kissen vorkam, an das ich mich anlehnen und in dessen vielen Falten ich mich verlieren konnte, zwang mich zum Rückzug. Wenn ich mich so an Raminas Fett schmiegte, atmete ich im gleichen Rhythmus wie sie, und ihr warmer Bauch hob und senkte sich, und zusammen mit ihm auch mein Kopf. Nicht selten stiegen in mir eine unendliche Ruhe auf, und ich schlief dabei ein. »Du bist spät, Jakob«, sagte sie. »Ich dachte, dass du nicht mehr kommst.« »Wie bin ich wirklich geboren worden?«, fragte ich sie. »Geh zum Fenster, Jakob, und sag mir, was du siehst.« »Ich sehe gar nichts«, sagte ich. »Man sieht immer etwas.« »Fällt da nicht etwas?«, wollte sie wissen. »Vielleicht ein Mensch«, antwortete ich. »Wichtiger als der Mensch, mein Herz. Wichtig als der Mensch, der Regen vielleicht, fast so wichtig wie der Regen. Was könnte das sein?«, fragte ich, als ob ich es nicht schon wüsste. »Der Wind fällt. Keine einzige Windböe, mein Herz, seit Tagen schon. Der Wind sammelt seine Kraft für die schweren Herbststürme. Er wird alles verwüsten, was er antrifft.« »Und was hat der Wind mit meiner Geburt zu tun, Ramina?« »Hab Geduld, Jakob. Natürlich hat der Wind etwas mit deiner Geburt zu tun. Denn es gibt nicht nur die alten Herbstwinde, sondern auch die jungen Winde des Frühlings. Man sagt, dass sie launisch sind, ja grausam. Schwangere fürchten sie, denn sie stellen ihnen die Frucht ihres Leibes. Sie bleiben mit leerem Bauch zurück, als ob sie nie ein Kind darin gehabt hätten. Aber manchmal schwängert der Wind auch eine Frau. Die Samen des Mannes treiben nackt und blind umher, bis der Wind sie in die richtige Richtung lenkt. Meinst du den Samen von Vater? Wer redet da von deinem Vater, Jakob? Ein so böser Mann kann unmöglich dein Vater sein. Mit ihm hast du nichts gemeinsam. Es war der Samen eines anderen, viel besseren Mannes. Der Wind hat ihn zu deiner schlafenden Mutter getragen. Es könnte sogar einer aus China gewesen sein. Und woher weißt du denn das alles? Wir Zigeuner wissen Dinge, die anderen verborgen bleiben. Und wir schreiben sie nie auf, damit wir sie besser erinnern können.
So also erzählt die Zigeunerin Ramina Jakob die Geschichte seiner Geburt. Das war ein Auszug aus Jakob beschließt zu lieben, gelesen vom Autor Katalin Durian Florescu. Ja, diese lebensvolle, dicke Zigeunermatrone, diese Ramina, ja, haben Sie so jemanden gekannt? Wie sind Sie zu so einer Figur gekommen?
Oh, man sieht sie dauernd, auch in Rumänien, im Osten Europas, in meiner Kindheit. Sie waren allgegenwärtig. Mit diesen bunten Röcken, diese Zigeunerinnen, die Selbstbewussten, die da sind. Ich war vor wenigen Tagen in Münster in Deutschland, ich hatte eine Lesung und plötzlich standen vor mir drei dieser Jungen, sagen wir junge Raminas, standen vor mir, wollten betteln. Die eine setzte sich vor dem Eingang einer Kirche, verzog sofort das Gesicht, dass man für sie tiefstes Mitleid empfinden musste. Das sind Leute, die auf ihre Art durchs Leben kommen, die mit dem Wenigen, das sie haben, listig, auch im besten aller Sinne listig, etwas daraus machen und wissen, wie sie weiterkommen. Das ist so diese lebensschlaue Art und Weise, wie man bestehen kann, die zum Beispiel auch mein Vater kann, obwohl er ja freilich kein Zigeuner ist, aber an ihm habe ich es beobachtet. Er hat uns durchs Leben gebracht, er hat uns aus Rumänien in die Schweiz gebracht. Diese Kraft zu überdauern, das ist mir wichtig. Und natürlich, freilich, hatte ich in Rumänien etliche Zeit in meiner Kindheit, die ersten 15 Jahre habe ich in Rumänien verbracht, mir etliche solche Raminas anzuschauen. Und bei den vielen Reisen, die ich unternehme im Osten und in Rumänien, sehe ich es dauernd.
Ich meine, Sie haben ja eine ganz große Stofffülle da auch bewältigen müssen. War das denn gegeben von Anfang an, also schon als Kind, dieses Interesse? Ich meine, Sie sind Rumäne. Und ja. Wie sind Sie zu dieser Welt des Dorfes, des deutschen Dorfes im Banat gekommen?
Wie die Jungfrau zum Kinde, könnte man sagen. Ich habe ja 5 Romane geschrieben, das ist nicht mein erster.
Dann war es der Wind.
Es war der Wind, genau, Sie haben recht. Der Samen dieser Geschichte wurde zu mir getrieben. Eines Tages wurde ich geschwängert mit dieser Geschichte. Sagen wir es mal so, das war der Wind. Es ist der 5. Roman. Ich habe mich mehr und mehr von meiner Biografie entfernt. Von einem Roman zum nächsten. Jakob ist eine totale Fiktion. Und ich stieß auf die Geschichte des Dorfes Triebswetter. Trübeswetter auf Rumänisch herbstlich. Tomnatic heißt das Dorf. 1772 gegründet. Man sieht an den 4 Ecken dieses Dorfes heute noch die Mulden, aus denen die ersten Kolonisten aus Lothringen die Erde hervorholten, um die ersten 200 Häuser aus Lehm zu bauen. Und zuerst wurde die Kneipe gebaut und nachher die Kirche, weil man sich wärmen musste. Und als ich auf diese Geschichte stieß, wusste ich, ich muss diesen Weg gehen. Ich muss diese Geschichte schreiben, obwohl ich viel weniger hatte an Material am Anfang, als bei den Büchern wie Saira oder Blinder Masseur oder sogar Mein Erstling Wunderzeit, dieses autobiografische Buch. aber es war so spannend. Ich sehe mich so ein Entfalter von Schönheit, literarisch. Ich suche so Knospen von Schönheit. Ich bin ein literarischer Botaniker. Ich entfalte da etwas, wo immer ich so auf ein Knospe treffe, das heißt auf eine gute Geschichte, auf etwas Welthaltiges, Dramatisches, da bleibe ich da stehen und begieße diesen Knospen mit Wasser und setze ihn der Sonne aus und dem Licht und der Wärme und dann warte ich ab, bis etwas passiert. Und wenn sich das öffnet und entfaltet, dann bin ich da, um es wahrzunehmen. Ja. Und diese Geschichte erfuhr ich von meinen rumänischen Informanten. Ich habe immer so Freunde, die mir dauernd gute Geschichten erzählen.
Welche Geschichte jetzt genau war die Ursprungsgeschichte?
Die Geschichte Triebswetters.
Mhm. Als des ganzen Dorfes.
Mhm. Die konkrete Geschichte Jakobs, die gab es nicht, weil es diese Leute auch nicht gibt. So, also, es gibt die Aubertins, der Name ist recht verbreitet in Lothringen.
So.
Es leben Hunderte auch in Kanada, auch in Triebswetter. Also diese Namen sind real. Sie kamen aus Lothringen, sie kamen aus Elsass, sie kamen aus Deutschland, sie kamen aus Frankreich, aus Italien. Die Friedhöfe in Banat sind voller solcher Namen der Kolonisten der ersten Stunde. Aber mehr als das hatte ich nicht am Anfang.
Das heißt, ich meine, das Bild vom Begießen der kleinen Pflanze und sich dann auch noch zurücklehnen und abwarten ist ja schön. Aber das ist ja eine große Arbeit. Also Sie müssen doch aus der Geschichte des Dorfes die Figuren und die Handlung entwickelt haben.
Sie haben recht. Da hat die am wenigsten in der Hand als bei den anderen Büchern, wo doch die Figuren auch real existieren. Zaira oder der blinde Masseur mit ihren biografischen Eckdaten. Ja, da stimmt. Ich kann mich nicht zurücklehnen. Ich recherchierte sehr lange für dieses Buch in Elsass-Lothringen, im Banat, in Ulm. Die Kolonisten, diese Zehntausende Europäer der ersten Stunde, fuhren nach Ulm, gingen nach Ulm zu Fuß und nahmen die sogenannten Ulmer Schachteln auf der Donau und zogen dann bis ins Banat, wenn sie überlebten. Denn sie starben auch wie die Fliegen in dem Getöse der Donau und sie setzten sich im Banat fest. Das heißt, ich wurde ein kleiner Experte in sehr, sehr vielen Dingen über drei Jahrhunderte hinweg. Und erst dann, nach zehnmonatiger Recherche, musste ich, und das ist wirklich eine mutige Sache, man darf nie den Augenblick verpassen, wo man anfängt zu schreiben, wo man so viel Wissen angehäuft hat, dass man sagen muss, jetzt schiebt sich dieses Wissen zwischen mir und der Geschichte, ich muss das wegschieben und ich vertraue mir und ich weiß alles und was ich nicht weiß, brauche ich dann auch nicht. Und dann war der Tag X da, wo dieser erste Satz da war, in jedem Sturm steckt ein Teufel.
Hatten Sie nie die Angst, dass das eine finstere, depressive Geschichte wird? Sie haben gerade diese Fahrt ins Banat erwähnt. Ich meine, Sie schildern, wie das Schiff kentert, wie die Leute sterben, wie es an einen Felsen prallt. Überall geschieht ja Unglück. Weltgeschichte ist wirklich, insbesondere in der Ecke, die Sie erzählen, kein Honiglecken. Hatten Sie nie Befürchtung, dass das ein wahnsinnig finsteres Buch wird, was es ja eben nicht geworden ist, aber...
Sie haben recht und gleichzeitig darf das nicht die erste Beschäftigung des Autors sein. Er muss schauen, wie er dem Text dienen kann. Klar, in den Zeiten, die wir heute leben, mögen viele Leser einfach gestreichelt werden. Sie sollen sanft einschlafen mit irgendeiner Geschichte. Manchmal vergessen sie sie auch schnell wieder. Ein Plot zählt und es muss unterhalten. Alles geschieht im Namen der Unterhaltung. Man muss mutig sein und in eine Geschichte hineinhorchen. Noch vor diesem ersten Satz musste ich mir die Frage stellen, was für eine Melodie, was für ein Rhythmus, was für ein Sound hat diese Geschichte? Und es war mir klar, man muss hineinhorchen, weil die ersten Sätze sind schon, die geben schon die Stoßrichtung an.
Also Sie hören die Musik des Romans, bevor Sie den ganzen
geschrieben mindestens haben. Die Atmosphäre. Mhm. Zaira hatte einen ganz anderen Tonfall und der blinde Masseur ist viel melancholischer, Zaira viel lustiger. Jakob brauchte was anderes. Man muss sich fragen, was braucht mein Buch jetzt? Und den Mut haben, das durchzusetzen. Und tatsächlich, da haben Sie aber auch recht. Ich bin ein Kind meiner Zeit. Ich bin seit 10 Jahren unterwegs mit meinen Romanen. Das Publikum hat mich ein Stück weit auch erzogen. Man will diesem Publikum auch gefällig sein. Man kann sich dem fast nicht entziehen und doch muss man sich entziehen. Man bleibt nur sich selbst treu und dem Roman, sonst verrät man den Roman, den Stoff und sich selbst. Es kommt hinzu, dass ich temperamentvoll bin, ich mag die Anekdote, ich mag den Witz und hier bei diesem Buch musste ich ein bisschen auch gegen mich selbst ankämpfen. Ich musste sagen, nein, Katalin, es gibt Skurrilität wie Ramina, es gibt Humor in diesem Roman, aber er ist versteckter. Es ist nicht wie bei Zaira. Er entfaltet sich in den skurrilen Szenen, in den skurrilen Figuren, ja?
Es gibt vor allem noch etwas anderes und vielleicht weist ja der Titel darauf hin, Jakob beschließt zu lieben. Sagen Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch noch etwas zu diesem Titel, wie Sie zu dem gekommen sind.
Ja, Auf keinen Fall dadurch, dass es ein Coelho gibt, mit Veronika beschließt zu sterben. Ich habe mit diesem Titel gearbeitet von Anfang an und wir fanden ihn so schön und wir fanden auch, dass er das Buch repräsentiert. Manche Leser stellen mir, viele haben gar keine, fragen sich überhaupt nicht, sondern für sie ist das stimmig. Manche fragen mich, kann man beschließen zu lieben? Und ich muss sagen, man muss sogar beschließen. Jakob erst recht. Wenn man dieses Buch liest und schaut, in welchen Zeiten er lebt, wie schwer es ihm gemacht wird, zu lieben, auch durch seinen Vater, dann kann man sagen, er kann nur durch einen Beschluss lieben lernen. Aber ich finde, das teilen wir mit ihm. Die romantische Vorstellung, dass die Verliebtheit sich fortsetzt und dass im besten Fall Liebe einfach uns überkommt und sie ist einfach da und wir müssen nichts tun, ohne unser Zutun, finde ich eine Überhöhung. Sie ist höchstens in der Verliebtheit da. Ich glaube, das Geheimnis der Liebe besteht auch darin, dass wir fähig sind, sie immer wieder wahrzunehmen, auch dann, wenn sie schwindet, und uns immer wieder zu entscheiden, neu für sie, für den Menschen, der uns gegenübersteht, der mit uns das Leben teilt seit Jahrzehnten, gegen die Langeweile, gegen die Abflachung der Sinne und der Sinnlichkeit. Immer wieder sind wir berufen, uns zu entscheiden, zu lieben, und zwar verschiedene Formen. Das kann ein Mensch sein, das kann einer selbst sein, das kann die Natur sein, das kann das Leben sein, ist ja egal. Ich glaube, der Beschluss reflektiert nur, sagt etwas nur darüber, dass man wach ist.
Ja, ich glaube, das ist auch das Geheimnis, weswegen man die Scheußlichkeiten erträgt, weil es diesen Beschluss, diesen Kern ja gibt, trotzdem,
und verliert
trotzdem
man,
genau, zu lieben, dieses große Trotzdem. Genau. Nun ist das ein Roman, der, das erstaunt mich nicht, großen Erfolg hat, verkauft sich gut und kriegt sehr viele und positive Rezensionen. Er stellt ja dar, es ist ein eigentliches Epos der Banater Schwaben, er stellt ihr Leiden dar, er stellt ihre Leistungen dar. Und genau dort, ich habe heute im Internet diesen Banater Blog gesehen, und da gibt es nun heftige Debatte. Das heißt, es gibt dort die Meinung, die Schwaben seien negativ und die Rumänen seien gut gezeichnet. Wie kann man das verstehen?
Man kann es nicht verstehen. Ich denke, das Gute und das Böse ist in meinem Buch ziemlich egalitär verteilt auf alle. Also ich frage mich, was werden mir die Rumänen an den Kopf werfen, wenn sie das lesen? Weil letztendlich verüben die Rumänen ja auch große, große Übeltaten in diesem Buch gegenüber den Banater Schwaben, gegenüber den Zigeunern. Man muss auch sagen, diese Animositäten im Internet gab es, als es die Vorabdrücke gab im Internet. Sobald man das Buch las, teilte sich diese Minderheit der Banater Schwaben in zwei Lager. Es gibt Banater Schwaben, die mir dauernd gratulieren zu diesem Buch. Sie lieben diese Figur. Wir dürfen nicht vergessen, die Hauptfigur, der Sympathieträger, ist Banater Schwabe.
Eben.
Ich sehe mein Buch eigentlich als ein Hommage an ihre Leidensfähigkeit und an ihre Fähigkeit zu überdauern.
So habe ich es auch gelesen.
Ja, aber es gibt reaktionäre, traditionalistische Kreise, die mir zum Beispiel auch vorwarfen, ich sei ein Serge Ceausescus, das gab es. Na gut. Obwohl ich mit 15 Rumänien verlassen habe, keine Ahnung, wie die dazu kommen. Aber es gibt diese Kreise, die sich wahrscheinlich eher ein folkloristisches Buch, ein geglättetes Buch.
Ich glaube, die Leseerwartungen waren einfach ganz andere.
Genau, ja, eine Chronik des Dorfes, eine geglättete Chronik des Dorfes. Und das kann ich beim besten Willen und will ich auch nicht leisten. Ja.
Das haben Sie sehr deutlich gemacht in diesem Gespräch hier über den Roman Jakob beschließt zu lieben von Katalin Dorian Florescu. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für diese temperamentvollen Auskünfte.
Ich danke Ihnen auch sehr.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.